Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein Leben für Gott. Johannes der Täufer tat das. Er setzte in seinem Leben ganz auf die Karte Jesus. Und Johannes richtete sein Glaubensfähnchen nicht nach dem Wind. Johannes hatte eine klare Verkündigung. Er forderte die Menschen auf, umzukehren zu Gott. Und wenn sie es nicht tun, würde sie das Zorngericht Gottes treffen. So hatte Johannes auch angeprangert, dass Herodes Antipas mit der Frau seines Bruders Ehebruch betrieben und sie dann geheiratet hatte. Johannes hatte keine Scheu, auch gegenüber den Machthabern die Wahrheit Gottes zu bezeugen und auch ihnen Gottes Gericht anzukündigen, wenn sie nicht umkehren. Aber der Beschuldigte kehrte nicht um, sondern warf Johannes ins Gefängnis, wie es Despoten bis heute tun, wenn man ihr Verhalten kritisiert. Aber nun traf der Sohn Gottes zumindest nicht auf den ersten Blick die skrupellose herodianische Herrschersippe, sondern Johannes saß im Gefängnis und musste selber täglich mit seiner Hinrichtung rechnen. Er konnte seinem Auftrag nicht mehr nachgehen, zu predigen. Wie passt sein von Gott gegebener Auftrag zu dieser Situation? In Johannes kamen Zweifel auf, tiefgehende Zweifel, ob er wirklich zu Recht ganz auf Jesus gesetzt hat. Zweifel können unterschiedliche Gründe haben. Es gibt, glaube ich, kein Leben ohne Zweifel. Bei Johannes könnten folgende Gründe die Ursache sein. Wie gesagt, er musste täglich mit seiner Hinrichtung rechnen. Warum befreite ihn Jesus nicht durch eines seiner Wunder? Der Messias sollte doch die Feinde besiegen. Warum setzte Jesus dieser despotischen Herrscherfamilie nicht ein Ende? Er hatte doch zu Recht den Ehebruch eines der Herrscher angeprangert. Das konnte nicht sein Fehler vor Gott sein. Aber es tat sich nichts. Von einem nicht an Jesus glaubenden alten Rabbi wird berichtet, als er auf Jesus angesprochen wurde, dass er zum Fenster ging, rausschaute und sagte, es hat sich nichts geändert. Bleibt das nicht eine der tiefsten Zweifelsgründe bis heute? Auch wir schauen aus dem Fenster oder in das Fenster des Fernsehers oder des Internets und nichts hat sich scheinbar zum Guten verändert. Persönliches Leid, die schrecklichen Kriege noch mehr in letzter Zeit, die Unglücksfälle, vielleicht auch in unseren Familien, die Bedrohung der Schöpfung, alles beim Alten und noch schlimmer. Es hat sich nichts geändert. Bist du es? Hinzu kommt bei Johannes wohl noch etwas anderes. Jesus trat anders auf, als er es erwartete. Angesichts der Gottlosigkeit predigte Johannes, ich zitiere aus einer seiner Predigten, die uns überliefert wird, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes hat wohl erwartet, dass Jesus jetzt sozusagen die Axt schwingen würde, das Böse und die Bösen fällen würde. Aber Jesus tat andere Werke. kümmerte sich scheinbar nicht um das Gericht über die Bösen. Es wird ausdrücklich berichtet, dass Johannes von den Werken Jesu hörte, aber sie passten nicht in sein Bild von dem, was er dachte, dass Jesus tun würde. Und er hatte einige Bibelstellen auf seiner Seite, der Wochenspruch, denn siehe, der Herr kommt, gewaltig. Ist das nicht einer der wichtigsten Gründe auch für unseren Zweifel? Wir haben Vorstellungen von Gott, aber Gott handelt nicht entsprechend unserer Vorstellung. Eine Vorstellung ist bei einigen zum Beispiel, Jesus passt immer auf mich auf, singen wir ja auch heute 1000 Kinderliedern, aber dann fällt das Kind vom Tripp-Trapp-Stuhl. Wie passt das zu Gott? Oder wollen wir nicht auch, dass das Böse vernichtet wird? Ist das nicht ein Wunsch, den wir haben, wenn man in die Welt schaut, in dieses grenzenlose Böse, was wir in der letzten Zeit erlebt haben? Und so haben wir unsere Vorstellung wie in so einem Bilderrahmen. Und was da nicht hineinpasst, die Wirklichkeit, die auch da ist, dann kommen wir in tiefe Zweifel. Nun, wir können viel von Johannes lernen, aber das zuerst. Er fragt Jesus direkt. Er fragt nicht tausend andere, sag mal, was hältst du von Jesus, und geht nicht in Talkshows, sondern er fragt Jesus direkt, gewiss über seine Jünger, aber doch Jesus direkt. So ist es gut, wenn auch wir dranbleiben, Jesus direkt fragen. Wie das gehen kann, werde ich ganz zum Schluss nochmal sagen. Aber wichtig ist Jesus direkt. In unserem Predigtext heißt es also, da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du, das ist das Entscheidende, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und man spürt den Zweifel und die Unsicherheit dahinter. Bevor ich auf Jesu Antwort eingehe, möchte ich auf das hinweisen, was Jesus über Johannes sagt, als seine Jünger schon wieder weg waren. Was Jesus über Johannes sagt, bekommt also Johannes selber nicht mit. Ausdrücklich wird gesagt, als sie fortgingen, die Jünger, also sie hörten dann nicht mehr, was Jesus sagte, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Und deswegen sollen auch wir mal gut hören, was Jesus über diesen Menschen sagt. Aber Johannes bekommt es nicht mit. Ist das nicht interessant? Jesus will scheinbar, es steckt vielleicht noch mehr dahinter, Johannes nicht über Lobhudelei gewinnen. Du bist so ein Töfter und so, ne? Jesus nennt ihn dann, den anderen Menschen, also uns, den größten von einer Frau geborenen Menschen. Warum, werde ich gleich auch noch sagen. Müsst ein bisschen Geduld haben bei zwei Dingen. Jetzt ist mir das wichtig. Ist es nicht ungemein tröstlich, dass Jesus durch den Zweifel des Johannes an ihn selber nicht an Johannes zweifelt? Ist doch interessant, ne? Auch bei uns, Jesus. Also wir zweifeln an ihn und verzweifeln auch manchmal an ihm, aber er nicht an uns. Ein Leben für Gott muss nicht im Widerspruch dazu stehen, dass wir hin und wieder mal fragen, ob wir denn wirklich auf die richtige Karte setzen. Diese Zweifel, da können wir gar nichts gegen machen. Wir müssen nur damit lernen, gut umzugehen. Aber dass wir sie haben, ist kein Grund, dass Gott irgendwie den Kontakt abbricht zu uns. Bleiben wir nur dran. Nun zur Antwort Jesu auf die Zweifel des Johannes. Jesus gibt keine direkte Antwort. Er sagt nicht, sag Johannes, ich bin der Messias. das hätte ihm wahrscheinlich auch nicht geholfen. Ja, du sagst, du bist der Messias, ne, aber mein Rahmen, ne, also passt nicht zusammen. Übrigens macht Jesus das nie, außer einmal in dem Prozess vor Kaiphas. Da sagt er, ich bin es. Das ist das einzige Mal, wo er es sagt. Ansonsten lässt Jesus seine Taten sprechen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Es ist also für unsere Sinne erfahrbar. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Ich will jetzt nicht alle Stellen aufführen, aber es gibt im Alten Testament eine Fülle von Verheißungen. Ich habe ganz schnell 14 Stellen zusammengefunden, dass beim Kommen der messianischen Heilszeit genau das passiert. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die Botschaft von der Erlösung angeboten. Einzig die Aussätzigen, schmuggelt Jesus da hinein, sind in den Verheißungen, messianischen Verheißungen im Alten Testament nicht erwähnt, aber es gab zur Zeit Jesu die Erwartung, dass der Messias, ähnlich wie Elia den Syrer Naaman vom Aussatz heilte, auch der Messias das auch noch tun wird. Alle diese Dinge geschahen durch Jesus. Sie lagen offen vor Augen. Ja, es waren anders, als Johannes erwartete. Und das war das, was ihn in Zweifel brachte. Es waren anders, als Johannes erwartete, keine Gerichtswerke. Aber es waren die heilvollen Messiaswerke. Jesus musste Johannes nur an diese Wirklichkeit, diese biblische Wirklichkeit erinnern, dass auch das zum Auftrag des Messias gehörte und er müsste den Jüngern des Johannes nur sagen, geht hin und berichtet, was ihr hört und seht. So wurde der Horizont des Johannes erweitert. Man nennt das, wir müssen lernen heute zu denken, out of the box. Außerhalb unseres so von Natur aus in uns hineingelegten Bezugsrahmens zu lesen. Und natürlich ist Gott immer größer. Out of the box. Es entfaltete gewiss eine Wirkung im Herzen des Johannes. Ah, das ist der Schwerpunkt von diesem Messias jetzt. Kennt ihr das auch manchmal? Dass ihr eine Entdeckung an Gott macht und auf einmal merkt, ach, so ist das jetzt im Moment. Gar nicht so, wie ich gedacht habe. Das macht er gerade mit mir. Darauf möchte er hinaus. Wenn ich das erlebe, ich habe das noch in der letzten Woche so erlebt in mir, dann eine Frucht ist immer, dass dadurch etwas klarer wird und etwas eine Liebe im Herzen entsteht zu Gott und eine größere Hingabe. Ah, das habe ich noch nicht geahnt. Und nun verbindet Jesus das Wort an Johannes allerdings mit einem Hinweis, ja auch mit einer Mahnung. Er sagt ihm das alles, das Schöne, und dann sofort danach, selig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt, wer sich nicht an mir ärgert. Hier kommt scheinbar, ganz unscheinbar, aber für damalige Ohren deutlich nun doch ein Anspruch Jesu zum Ausdruck. Die Seligkeit, selig sind, entscheidet sich an ihm. Selig ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Ich habe nochmal nachgeschaut, der Sinn dieser Worte, nicht Anstoß nehmen, sich nicht ärgern, wird so unterschiedlich übersetzt, ist im Hebräischen auf dem Weg mit etwas oder mit jemandem nicht scheu zu werden. Also wie so ein Pferd. Da kommt etwas in den Weg, aber wir scheuen. Dann gehen wir nicht mehr weiter. So ist das ja bei uns auch manchmal. Ne? Begegnet uns etwas und wir scheuen. Und so war es auch zu Lebzeiten Jesu schon. Als er in seiner Heimatstadt Nazareth predigte, lehnten die Leute ihn ab, sie scheuten. Er hatte viele Anhänger, nicht nur die 12. Johannes 6 wird eine Krise dieser Jesusbewegung beschrieben, als viele von ihm auf einmal weggingen, aufgrund einer bestimmten Predigt. Und dann waren am Ende nur noch die 12 Hansels da. Und dann fragt er, wollt ihr auch weggehen? Also es gibt dieses Phänomen, dass man mit Jesus abbricht. Immer auch eine Frage an uns. Und so gibt Jesus Johannes auch dieses Wort mit, das ihn auffordert, sein Herz zu prüfen. Lieber Johannes, scheust du jetzt, weil etwas anders ist? Prüfe dein Herz, lass dich nicht verwirren, ärgere dich nicht über mich, sondern vertraue mir auch jetzt. Ich bin vertrauenswürdig, denn es geschieht alles, was ich gerade gesagt habe. Ich bin vertrauenswürdig. Und Johannes sollte genau das lernen, dass Gott größer ist als sein Bezugsrahmen. Johannes war ja, vergessen wir es nicht, der größte von einer Frau geborene Mensch. Warum? Weil er berufen war, dem Messias Jesus, dem Größten, dem Gottgesandten, den Weg zu bereiten. Dieses Vorrecht hatte kein anderer Mensch. Du und ich nicht, aber auch nicht Mose und Elia und nicht Jesaja und nicht Jeremia. Auch nicht Alexander der Große oder die Intellektuellen der Zeit, auch kein Goethe und auch kein Einstein. Dieser Johannes war deswegen der Größte, weil er dem Größten den Weg bereitete. Aber Johannes musste auf eine sehr tiefe Weise lernen, dass diese Wegbereitung nicht nur in Worten bestand, sondern auch durch sein äußeres Leben zum Ausdruck kommen sollte. Er saß im Gefängnis, wie einmal auch Jesus im Gefängnis sitzen sollte. Und noch mehr, er starb kurz darauf. Aus einer Partylaune heraus wurde er geköpft. Kurz darauf starb er durch die Gewalt derjenigen, deren Sünde er aufdeckte, wie auch Jesus sterben sollte für die Sünde der Welt. Das übrigens sagt Jesus uns auch, was als Gemeinde unsere Berufung ist. Haben sie mich verachtet, werden sie euch verachten. Haben sie mich getötet, werden sie euch töten. Also, dass es uns hier so gut geht, ist nicht der Normalzustand. Danken wir jeden Tag dafür. Aber wenn wir denken, dass das gute Leben auf der Erde ein Versprechen Gottes ist, dann müsste dieser Rahmen schnell zerbrochen werden. Es ist kein Versprechen Gottes. Es ist Gnade, wenn es geschieht, aber es ist nicht so, dass es eine Garantie ist. Johannes musste lernen, was es bedeutet, der Wegbereiter für das erste Kommen Jesu auf der Erde zu sein. Und das Ziel des ersten Kommens Jesu war das Kreuz Jesu. Dort vollzog sich nicht das Zorngericht an anderen, was er erhofft hatte, unterstelle ich ihm mal, sondern in Jesus nahm Gott das Zorngericht auf sich. So erfüllte sich die Taufe Jesu, die Johannes an ihm vollzog. Schon dort nahm er die Sünde auf sich. Am Kreuz vollendete Jesus seine Berufung und starb für die Sünde der Welt. Statt das Zorngericht an den Menschen zu vollziehen, rief Jesus damals zur Umkehr zu diesem vom Bösen befreienden Gott. Ich sagte schon vor ein paar Minuten, wollen wir nicht auch, dass das Böse vernichtet wird? Wir denken natürlich immer, dass die anderen die Bösen sind, zumindest böser als ich. Aber bedenken wir, dass Gottes Sicht eine andere auf uns ist. Das war vor einiger Zeit oder ist öfter ja auch hier Thema. Unser Herz ist nicht so gut, wie wir denken. Und jemand sagte es so, dem Sinn nach, wenn Gott alles Böse vernichten würde, hätte ich ein Problem. Ich wäre auch vernichtet. Stattdessen ist noch die Zeit der Gnade. Und zur Zeit der Gnade gehört, dass die Bösen, und dazu gehören auch wir, noch nicht vernichtet, sondern zur Umkehr, zur Liebe gerufen werden. Und das ist die Gnadenzeit bis zum zweiten Kommen Jesu. Dann kommt der Herr gewaltig. Aber jetzt ist die Zeit der Gnade. Ein letztes. Wir alle brauchen Korrektur unseres verengten Gottesbildes, wie Johannes. Viele Zweifel haben ja damit zu tun, dass wir in unserer Box sind. Ne? Johannes konnte seine Jünger zu Jesus schicken. So haben auch wir die Möglichkeit, durch Bibelworte und Erkenntnisse die Brüder und Schwestern von Jesus empfangen, uns korrigieren und trösten zu lassen. Ich bin unendlich oft korrigiert worden durch andere Schwestern und Brüder. Und die haben mich beim Glauben gehalten und haben mein Bild korrigiert, erweitert. Also nicht in die Beliebigkeit, aber dafür bin ich total dankbar. Gemeinde ist ein absoluter Segen. Deswegen machen wir hier Gottesdienste und machen Bibelstunden und Hauskreise und weiß was ich was. Und hoffentlich bestätigen wir uns nicht nur in den Gottesbildern, sondern erweitern sie. Aber wir haben noch eine andere Möglichkeit, und zwar jeder von uns, jeder Mann und jede Frau. Und das hängt mit diesem Rätselwort zusammen, mit dem unser Predigttext endet. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Was bedeutet das? Der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Nun, es ist eigentlich ganz einfach. Johannes war der Größte, von einer Frau geboren. Der größte von einer Frau geborene Mensch. Wir aber, wir Kleinen im Himmelreich, sind durch Taufe und Glaube durch den Heiligen Geist geboren. Wiedergeboren, neugeboren. Den hatte Johannes noch nicht, so dauerhaft wie wir. Unsere Möglichkeiten sind größer. Wenn in uns Zweifel auftreten, dann haben wir den Segen der Gemeinde, wie ich beschrieb, aber auch den Heiligen Geist in uns. Du, jeder. Und wenn wir in unseren Erkenntnisgefängnissen sitzen, dann dürfen wir direkt zu Jesus gehen. Wir können vielleicht auch mal ein paar Leute schicken, aber wir können auch direkt zu Jesus gehen. Herr, bist du es. Und den aufrichtig Fragenden wird der Heilige Geist eine Antwort geben. Und wenn der Heilige Geist redet, ist aller Zweifel weg. Das ist immer ein Kennzeichen. Gewiss, wir müssen unser inneres Ohr schulen. Höre ich wirklich den Heiligen Geist? Oder nur meine Ideen aus meinem verengten Gottesbild? Aber es wäre mal ein schönes Thema für ein Einkehrwochenende. Wir haben ja im März eins. Aber diese Schulung fängt mit drei Dingen an, die kann jeder sofort machen. Das erste ist, ich glaube, dass ich den Heiligen Geist habe. Das kannst du glauben. Der geht auch nicht mal zwischendurch weg oder so, wenn du ihn nicht wegschickst. Ne? Also der bleibt da. Und das zweite ist, sprich mal aus, dass du Gott liebst. Danke für den Heiligen Geist, Herr, ich liebe dich. In der Liebe. Die Liebe zu Gott ist die Atmosphäre, in der er redet. Herr, ich liebe dich. Und das dritte ist, ich bin bereit, auf dich zu hören, meinen Horizont erweitern zu lassen, auch mich korrigieren zu lassen. Danke, Liebe, Bereitschaft. Und dann redet der Heilige Geist zu uns direkt. Ein Wort, das der Heilige Geist einer ihn liebenden Frau sagte, lautet so, es nimmt einen Aspekt einer Predigt auf, ich zitiere aus dem Tagebuch von Gabrielle Bussy, eine Frau, die ihre Begegnung mit Jesus auf und dem Heiligen Geist aufzeichnete, Und sie schreibt in dem Tagebucheintrag vom 11. Mai 1940, als sie in einer Kirche an der französischen Atlantikküste saß. Folgendes schlichte Wort, was mich gestern im Herzen angesprochen hat. Er sagte zu ihr, der Heilige Geist: Glaube doch nicht, dass die Seelen erst vollkommen sein müsse, dass die Seelen erst vollkommen sein müssen, damit ich sie in mein Herz nehmen kann. Boah, dachte ich, danke Herr. Auch für euch. Dann sagt Gott weiter: Übergebt euch mir in eurer Armseligkeit, eurer Unzulänglichkeit, mit euren alltäglichen Mängeln, ich ergänze, auch mit euren Zweifeln und Fragen. Bekennt sie zu meinen Füßen und bittet mich um Verzeihung. Und seid sicher, dass ihr teure Kinder, ihr kostet mich was, teure Kinder meiner Liebe seid. Ist doch schön, ne? Und es ist wirklich. Und wenn ich das so in meinem Herzen habe, dann kann ich den Heiligen Geist fragen und bitten um alles. Und er wird reden. Johannes hat Worte Jesu bekommen. Ihr werdet und du wirst seine Worte für dich bekommen. Denn wir sind seine geliebten, teuren Kinder. Amen.